Ja, ich habe das Thema gewählt, Paradoxien im Hochschulmanagement, und weil das ist, was ich interessant finde an dem Hochschulmanagement. Und damit sind wir bei dem Einstieg. Hochschulen sollen ja seit, das ist losgegangen Anfang, Mitte der 90er Jahre, oder ist es jedenfalls dort manifest und bewusst geworden, Hochschulen sollen sich verändern. Es gibt das neue Leitbild der unternehmerischen Hochschule, Ende der 80er Jahre durch Burton Clark, einem amerikanischen Hochschulforscher, so benannt. Hochschulen sollen also, ich sage es mal jetzt verkürzt und krude aus, stärker Management betreiben und nicht nur einfach Wissenschaft so laufen lassen, wie das bisher in dem Leitbild, könnte man vielleicht gegenüberstellen, der Gelehrtenrepublik, Hochschule als Gelehrtenrepublik mit lauter kleinen Fürstentümern und Herzogtümern der Fall war. Die sollen stärker gemanagt werden. Und da ist meines Erachtens ein erstes Missverständnis drin, was sich in, also sind nicht alles Paradoxien, sondern manchmal auch Widersprüche oder Brüche, aber Paradoxien klingt eben gut, deshalb habe ich das darüber gestellt, ein erstes Missverständnis drin, dass selbst wenn man Unternehmenskonzepte betrachtet, sind diese linearen Managementkonzepte, in denen man angeblich an irgendwelchen Schrauben dreht und dann läuft das Unternehmen anders, sind ja schon vollkommen aus, gar nicht mehr state of the art. Das liegt daran, dass es einen ersten grundlegenden Widerspruch gibt, den würde ich benennen mit dem Widerspruch zwischen Stabilität einerseits und Wandel andererseits. Das ist jetzt ein Selbstgänger zu sagen, dass der berühmte Spruch schon oft zitiert, nur wer sich verändert, bleibt sich treu. Ja, also Veränderung in einem, wenn man systemtheoretisch sich das betrachtet, Organisationen, Unternehmen, auch Universitäten, auch Personen, leben ja immer in einem Austausch mit ihrer Umwelt. Und wenn die Umwelt sich verändert, was in rasantem Maße der Fall ist heutzutage, dann muss sich auch das System, was in dieser Umwelt agiert, irgendwie ändern. Und es muss die Balance finden zwischen einerseits also Wahrnehmung der Umweltveränderungen, und die Reaktion darf weder eine reine Anpassung sein, sonst wird die Identität nicht mehr bewahrt. Das ist die reine Anpassung und der Verlust der Identität auf der einen Seite und die Behauptung der Identität gegen die verändernde Umwelt auf der anderen Seite. Diese Balance muss man finden und die geschieht natürlich nur, indem man Veränderungen der Umwelt aufnimmt, aktiv verarbeitet, in sein eigenes Handeln, in seine eigenen Wertkonzepte mit aufnimmt und darauf reagiert. Und diese Reaktion auf eine wandelnde Umwelt, auf seine sich verändernde Umwelt, ist eben der Wandel, der erforderlich ist, um überhaupt Stabilität beibehalten zu können. Also die erste Aussage wäre, wer glaubt, alle strukturkonservativen Konzepte, die sagen, wir haben 100 Jahre die Erfahrung gemacht, so und so geht's gut und deshalb halten wir daran fest, diese Konzepte werden untergehen, die werden sich gegenüber dem Druck der Umwelt nicht behaupten können und alle, die sich nur anpassen, gehen halt auch unter und bewahren sich nicht. Das ist mittlerweile in den Managementkonzepten von Unternehmen eingegangen. Also kluge Manager, intelligente Manager heutzutage wissen sehr wohl, dass es gibt nicht stromlinienförmige Rezepte, die man nur anwenden muss, um ein Unternehmen nach vorne zu bringen, sondern diese Konzepte müssen flexibel sein, müssen sich selbst anpassen. Diese Anpassung, da gibt es einen berühmten Satz von Kurt Lewin, ein Organisationspsychologe, der sehr stark also einer der Päpste der Gruppendynamik, im Dritten Reich emigriert in die USA, der hat sozusagen diesen berühmten Dreischritt mal genannt, der in der Organisationsentwicklung dann sehr begierig aufgenommen worden ist, von Defreeze, Move und Refreeze. Also Veränderungsprozesse in Unternehmen sind zunächst mal darauf angewiesen, dass die erstarrten Formen, Mentalitäten, Gedanken, Strukturen, dass die aufgetaut werden. Also man muss den Laden salopp auch so durcheinander wirbeln. Dann, wenn das Ding verflüssigt ist, kann man Veränderungsprozesse vornehmen und die müssen aber dann auch implementiert und stabilisiert werden und dazu ist ein gewisses Refreeze erforderlich. Das ist ein Prinzip der Gruppendynamik, was für Organisationen auch gilt, was auch für Unternehmen gilt und was auch für Universitäten gilt. Das heißt, das drückt auch für mich aus, diesen Zusammenhang zwischen gewissen Stabilität muss da sein. Also die dauernden Veränderungsturbulenzen, die zum Teil einem von der Politik nahegelegt werden. Alles muss innovativ sein und was man gemacht hat, ist nach einem halben Jahr schon veraltet und es muss der nächste Innovationsschub kommen. Dieses sich überschlagende Innovationstaumel, der verkennt die notwendige Seite der Stabilität und die Strukturkonservativen, die verkennen halt die Notwendigkeit der Veränderung. Das ist heute eigentlich selbst in klugen Unternehmenskonzepten keine Neuigkeit mehr. Bloß in der Politik, die uns Hochschulen immer sagt, wie man halt Hochschulen zu verändern hat, die glauben zum Teil noch, es gäbe halt Rezepte, die man einfach anwenden muss. Für Hochschulen stellt sich dieser Widerspruch zwischen, sagen wir mal, Steuern, man muss auch den Wandel ja irgendwie gestalten können, Steuern und Managementkonzepten auf der einen Seite und der Tatsache, dass sich solche Unternehmen aber selbst entwickeln, dass also Rezepte nicht einfach runterdeklinierbar sind, sondern die Betroffenen, die Akteure selbst mit einbezogen werden müssen in solche Veränderungsprozesse und dadurch natürlich die Prozesse nicht mehr einfach steuerbar werden. Denn wenn die wirklich mit einbezogen werden, die Betroffenen haben die eigene Ideen, die vielleicht nicht unbedingt kompatibel sind mit dem, was sich die Steuerungsinstanzen ausgedacht haben. Für Hochschulen ist das nochmal ein besonderes Problem und damit bin ich bei meiner ersten Folie, weil Hochschulen organisationstheoretisch sogenannte Expertenorganisationen sind. Das bedeutet, sie sind Wissensorganisationen, die ihre Stärke davon beziehen, dass einzelne Individuen Wissen in sich versammeln und die selbst dieses Wissen auch voranbringen können. Also die Organisation, Rektoren, Dekane, auch Gremien können dieses Wissen selbst nicht ersetzen. Das ist kein organisationales Wissen, sondern ein personales Wissen. Und Universitäten aber als Wissensorganisationen sind genau darauf angewiesen. Die Leistungsfähigkeit einer Universität steht und fällt mit dem Wissen, mit der Wissenschaft, die in ihr betrieben wird. Und dieses Wissen gehört eben Personen und nicht Organisationen. Also wenn man so will, kann man sagen, dass das eigentliche Kapital einer Universität nicht der Universität als Organisation gehört, sondern den Personen gehört. Und damit ist eine Organisationsentwicklung, das Ingangsetzen von Veränderungsprozessen darauf angewiesen, in besonderer Weise darauf angewiesen, dieses Expertenwissen mit aufzunehmen. Das verstärkt nochmal, dass es gibt keine Rezepte dafür. Und ich habe ein Beispiel genannt, was habe ich schon manchmal zitiert, das gefällt mir eben so gut, als jemand, der auch politisch interessiert ist und als Verfassungsrechtler. Helmut Wilke, ein Bielefelder Soziologe, hat auf einer Tagung, die 1997 in Wien durchgeführt wurde, zu der Frage, wie wird Wissen wirksam, einen kurzen Diskussionsbeitrag gehalten und ich habe hier nur die Überschrift raufgenommen. Da hat er gesagt, dumme Universitäten, intelligente Parlamente, wie kommt es, dass intelligente Personen in dummen Organisationen operieren können und umgekehrt? Und ich lese mal einige Sätze daraus vor. Also er sagt, dass die heutige Wissensorganisationen nicht starre, formale Abläufe primär jedenfalls haben. Ihre Stärke nicht darauf beruht, dass diese formalen Strukturen und formalen Abläufe geregelt sind, sondern die sind in sich verflüssigt. Und sie sind dann stark, wenn es ihnen gelingt, diese verflüssigten Stärken oder Wissensbestandteile nutzbar zu machen, wirksam zu machen. Eben die Tagung war, wie wird Wissen wirksam? Wirksam zu machen. Und er sagte, weil das klassische Organisationskonzept dafür nicht mehr tragfähig ist, sagt er, so kommt es, dass intelligente Personen, ich sage mal dazu, auch in dummen Organisationen operieren können. Also die Wissensträger können auch sich über formale Geschichten intelligent hinwegsetzen, die austricksen, subversiv ihre eigenen Prozesse in Gang setzen. So kommt es, dass intelligente Personen in dummen Organisationen operieren können und umgekehrt. Die europäischen Universitäten sind ein Hauptbeispiel für dumme Organisationen, in denen, so sollte man annehmen können, leidlich intelligente Menschen arbeiten. Dumm sind sie, weil ihre organisationale Intelligenz bestenfalls auf der Stufe der Humboldtschen Reform stehen geblieben ist. Sie schaffen es nach wie vor nicht, institutionelle Regelsysteme, Anreizsysteme oder organisationale Karrieremuster zu etablieren, welche aus der Summe konkurrierender Einzelkämpfer, isolierter Individuen und einsamer Forscher vernetzte Gemeinschaften, kooperierender Gruppen, Teams oder Projekte bilden würden. Dagegen sind etwa die Parlamente alter, entwickelter Demokratien herausragende Beispiele für intelligente Organisationen, die sehr gut mit durchschnittlichen Mitgliedern auskommen. Über Jahrzehnte haben sie eine spezifische institutionelle oder organisationale systemische Intelligenz akkumuliert, die insbesondere in die Regelsysteme für Verfahren, Kontrollprozesse, Balancierungsmechanismen etc. und in die Grundregeln ihrer Verfasstheit, ihrer Verfassungen eingelassen sind. In die großen Verfassungen der westlichen Demokratien sind die destillierten Einsichten politischer Philosophie, der Demokratietheorie in einer reflektierten Praxis eingebaut. Insbesondere führt dies bei allen verbleibenden Schwächen zu einer institutionellen Weisheit, welche die für den demokratischen Prozess kennzeichnende Mittelmäßigkeit der Mitglieder der Parlamente zu kompensieren in der Lage ist. Dass das A und O der gesamten, sagen, rechtsstaatlichen Demokratie, dass das Gesetz das Allgemeinwohl ausdrückt, und das wird halt durch nicht endlose, aber ausgiebige Debatten zwischen mittelmäßigen Mitgliedern Interessenausgleiche irgendwie zustande gebracht. Also, diese Gegenübersetzung finde ich immer so spannend, weil man sich in der Tat fragt, Universitäten müssten doch, wenn sie so viel Intelligenz, personale Intelligenz in sich haben, auch organisational was besser machen können. Und einer der ersten Erkenntnisse ist, glaube ich, dass sie gut beraten sind, sich nicht irgendwelche Rezepten einfach anzuschließen, sondern auch selber was mit zu entwickeln. Der zweite Punkt, den ich benennen will, ist, dass ein Beispiel, wie entstehen Strategien. Also vorher nochmal, natürlich müssen Universitäten mehr machen, als sich nur auf die Intelligenz ihrer Mitglieder verlassen. Das ist ja gerade die These von Wilke, dass es ihnen bisher nicht gelungen ist, über die Humboldtsche Logik hinauszukommen. Das müssen sie aber. Also die Redeweise von der unternehmerischen Universität, die auch Management-Know-how erwerben und anwenden muss, die ist natürlich damit in gar keiner Weise entwertet. Bloß es muss eben ein expertenorganisationsangemessenes Managementsystem sein. Und dass diesen Widerspruch zwischen einerseits, wir müssen was tun, wir müssen auch Konzepte haben, die Prozeduren, die Formen, die Methoden benennen, mit denen wir was tun können, auf der einen Seite, und andererseits, dass das aber relativ flüssig ist und nicht genau vorhergesagt werden kann, andererseits. Das drückt sich auch aus in den Konzepten zur Strategiebildung. Das ist der Grund, warum ich diese Folie hier zeige. Die stammt von Mintzberg, einem kanadischen Managementforscher, einer der wenigen, der nicht dauernd immer neue Ratgeber auf den Markt schmeißt, sondern der empirisch untersucht, wie laufen Managementprozesse tatsächlich ab. Der also nicht Vorschriften macht und sagt, man müsste das so und so machen, da kommt eine Mode nach der nächsten. Die Hochschulen sind vor einigen Jahren heimgesucht worden von der Balanced Scorecard. Wenn man also auf Tagung war und noch nicht Balanced Scorecard machte, dann konnte man gleich wegbleiben und gehörte nicht zur Crème de la Crème. Sondern Mintzberg untersucht, was geschieht eigentlich tatsächlich. Und bei Strategieprozessen, visualisiert das, gibt es eigentlich von der Konzeption her, ganz klassisch wird in jeder Betriebswirt sofort runterbeten können. Da müssen eine Analyse gemacht werden, Umweltanalyse und interne Potenzialanalyse, das wird abgeglichen. Aufgrund dieser Analyse werden Stärken, Schwächen und Chancen, Risiken identifiziert. Dann werden konkrete Maßnahmen geplant. Die müssen nachher umgesetzt werden. Das Ganze muss ein Controlling geben, was die Umsetzung daraufhin überprüft. Seid ihr jetzt bei den Zielen oder seid ihr nicht? Das ist das, was links oben seine beabsichtigte Strategie ist. Und seine Erkenntnis ist, die gesamte Intelligenz der Management-Leute konzentriert sich auf dies links oben. Und in Wirklichkeit ist der Prozess der tatsächlichen Strategie einer Organisation, das ist da rechts die verwirklichte Strategie, dazwischen passiert ganz viel, was denen nicht in den Blick kommt. Das ist einerseits, dass diese von dieser beabsichtigten Strategie eine ganze Menge überhaupt gar nicht gemacht wird. Also er unterscheidet die kalkulierte Strategie und dann geht so ein Pfeil weg in die nicht verwirklichte Strategie. Ja? Und von dem, was dann bleibt an ursprünglicher, kalkulierter oder ursprünglicher beabsichtigter Strategie, das mischt sich mit Dingern, die da unten hervorkommen, das nennt er intuitive Strategie oder auf Englisch emergent strategies. Das sind Ideen, die in der Organisation hochkommen, die zum Teil auch erst aus der Umsetzung heraus entwickelt werden oder die auf ganz anderen Quellen beruhen. Das ist das, was etwa in einer Expertenorganisation den Leuten selber einfällt. Das wird nicht in dieser rationalen, linearen Weise geplant, wie links oben die beabsichtigte Strategie. Und das mischt sich mit dem Teil der beabsichtigten Strategie, der dann tatsächlich umgesetzt werden soll. Insgesamt sind deshalb Strategieprozesse erfolgreicher Organisationen durch dieses flüssige Durcheinander gekennzeichnet, in dem ein Teil rational geplant ist, aber eine Offenheit besteht für die Realisierung von Strategien in vollkommen ungeplante, zufällige, intuitive Zugänge. Und wer die nicht genügend Raum lässt, der scheitert. Weil die, ja gut, kommen wir, ich sehe schon auf die Uhr, ich muss ein bisschen schneller machen. Also das ist nochmal eine Visualisierung auch dieser beiden Ansätze, rationale Planung, Management auf der einen Seite und ungeplante Offenheit, Wachheit, Wahrnehmen von dem, was läuft auf der anderen Seite. Und diesen Widerspruch darf man auch nicht auflösen, weder in die eine, noch in die andere Richtung. Es hat auch keinen Zweck zu sagen, die ganzen Strategiekonzepte sind Blödsinn. Wir haben ja gemerkt, dass da von unten ganz viel Intuitives hochkommt. Das alleine bringt es auch nicht. Man muss das zusammenbringen. Wenn man das machen will, das zusammenbringen, das ist eine Folie, die bei der verschiedene Zugänge also zugeordnet werden können. Und zwar gibt es diese beiden Linien oben, unten, rechts, links. Wenn man eine Organisation leiten will und auch verändern will, dann kann man das einerseits machen, indem man über Ziele eine Organisation leitet. Das ist oben, unten. Da sind die Ziele, ich sage gleich was, die sind verschieden ausgeprägt dort. Und auf der Links-Rechts-Ebene sind es die Prozesse, die in Gang gesetzt werden müssen, damit Ziele erreicht werden. Auch die können unterschiedlich gestrickt werden. Bei den Zielen kann man entweder, ich habe rübergeschrieben, externe eindimensionale Zielvorgabe für den Managementprozess, für die Organisation. Das sind etwa Familienunternehmen, in denen der Patriarch, der alte Unternehmer, genau weiß, was gemacht wird für sein Unternehmen. Der gibt denen das vor. Der redet nicht groß rum, der weiß das. Oder das sind zum Teil Unternehmen, die sich McKinsey reinholen, sagen, macht uns mal eine Organisationsanalyse, sagt uns mal, was sind die Strategien und die muss dann umgesetzt werden. Also weitgehend extern gesteuerte und entstandene Zielsetzungen. Und unten steht plurale Zielbildung durch das System selbst. Unten sind Ziele entwickelt worden aus der Organisation selbst heraus. Das ist ein ganz unterschiedlicher Zugang, in dem auch die Methoden der Zielbildung sich deutlich unterscheiden. Links, rechts sehen Sie die Prozesse. Da sehen Sie links, dass man Prozesse sehr genau planen kann. Also die Ziele hat man irgendwoher. Es kommt jetzt darauf an, die Prozesse des Veränderungshandelns sehr genau zu planen. Oder rechts, man kann diese Prozesse relativ lose entstehen lassen. Das ist das Bild auch bei Mintzberg, was da von unten, von den Pfeilen hochkam. Emergente Prozesse. Und wenn man diese beiden Achsen miteinander kombiniert, dann hat man eben links oben Managementzugänge, bei denen die Ziele vorgegeben werden. Also etwa könnte uns auch passieren, wenn die Landesregierung sagt, für Universitäten, die den Namen Uni behalten wollen, die müssen wir es für die Forschung tun, da erwarten wir mindestens eine Promotion pro Professur und mindestens x Euro DFG-Mitteleinwerbung pro Professur. Das wäre eine Vorgabe. Ja? Und wenn man mit dieser Vorgabe dann noch als Management-System damit verbindet, dass man auch die Prozesse, wie das erreicht wird, sehr genau plant, dann ist man bei dem klassischen Ansatz, der bei Mintzberg links oben war, die beabsichtigte Strategie. Das sind die klassischen Strategieansätze. Rechts oben ist diese Zielbildung immer noch vorgegeben. Bleiben wir bei dem Beispiel Promotion und Drittmittel pro Professur. Und wer das nicht innerhalb von 3 Jahren erreicht, wird zur Fachhochschule runtergestuft. Sind die Ziele ebenfalls extern vorgegeben, aber die Art und Weise, wie das erreicht werden soll, bleibt dem System selbst überlassen. Das ist das bei uns in der Uni das Hauptanwendungsbeispiel von New Public Management. Output-Steuerung, also es werden Ergebnisse festgehalten, auch in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen des Staates mit der Universität werden Ergebnisse festgehalten und es wird uns weitgehend freigelassen, wie wir das machen. Also die ganze politische Rhetorik um die Hochschulfreiheit findet hier ihren Platz. Rechts unten ist noch viel mehr Hochschulfreiheit, das will die Politik aber nicht. Da werden die Prozesse dem System selbst überlassen und auch die Zielbildung bleibt relativ weich. Das ist die tradierte Expertenorganisation. Ich habe die vorhin geschildert. Also wenn man wirklich sagt, unser Hauptkapital ist das Wissen einzelner, wahrscheinlich sind es dann in der Tat, also oder klassisch die Expertenorganisation bei Humboldt, da waren es eben die Ordinarien und die Lehrstühle, ja. Dann würde man sagen, ich kann denen auch nicht sagen, welche Ziele die verfolgen sollen, als Althistoriker oder als Nanophysiker. Das wissen die viel besser. Und ich kann auch nicht sagen, was die machen müssen, damit sie ihre Ziele erreichen. Das wissen die auch besser. Ich kann nur eins machen, deshalb steht da drunter Gärtnermodell, sagen, wie mit so einem Gärtner mit einer kleinen Gießkanne rumlaufen und die zarten Pflänzchen ordentlich gießen, dass die schön entstehen und wachsen. Ja? Und links unten, das sind die systemischen Ansätze, da wird sehr genau auf die Prozessgestaltung geguckt, aber die Ziele selber bleiben relativ frei. Also etwa Evaluation, haben bei uns eingeführt ein System institutioneller Evaluation. Da wird nicht gesagt, wir gucken mal, ob ihr das und das Ziel erreicht, sondern wird geguckt, habt ihr eigentlich Ziele, was tut ihr selber dazu, um die Ziele zu erreichen, macht ihr selber euch wissend über eure Situation, da kann man bestimmte Prozesse sehr genau planen, aber die Ziele selber sind freigelassen. Und das zeigt dieses Bild, dass das Management, wenn es diese Paradoxien oder Widersprüche ernst nimmt, ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen kann. Es gibt nicht den einen besten Weg im Hochschulmanagement, sondern das hängt sehr davon ab, von der konkreten Situation. Und damit meine ich sowohl von der Umwelt Situation der spezifischen Hochschule, als auch von ihrer internen Situation, was sie denn kann und was sie nicht kann. Und je nachdem von dem Problemfeld, in dem man sich bewegt, wird man alles dieses im Blick haben müssen und nicht nur ein Modell des Managements. Und jetzt die letzte Folie, das ist auch sagen in dem Management Forschung selber natürlich bekannt, also das habe ja nicht ich mir ausgedacht alles, ich habe ja nur das referiert, was sagen in den fortgeschritteneren, sagen wir mal sozialwissenschaftlichen, nicht unbedingt nur betriebswirtschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen Management- und Organisationskonzepten, würde ich auch eher sagen, als Managementkonzepten, sozusagen angedacht und geschrieben und diskutiert wird. Und da fand ich eben 2 Zitate sehr schön, das eine ist von Dirk Becker, ebenfalls einem ehemals jedenfalls Bielefelder Soziologen, also wie Wilke und Becker, das sind alles Luhmann-Schüler, daher kommt ja diese ganze Systemtheorie, auf die auch ich fruchtbar finde für die Diskussion solcher Fragen. Also der Becker hat gesagt, im Management ist die Fähigkeit, Irritationen, also Veränderungsdruck von außen, in Ordnungen und Verfahren umzusetzen. Das ist dies, ein gewisses Stabilität schaffen, die aber ihrerseits für weitere Irritationen empfänglich und empfindlich bleiben. Also das drückt für mich gut aus, diesen Gegensatz, diesen Widerspruch zwischen Stabilität und Wandel. Beides wäre dann damit drin. Und was ich genauso schön finde, ist von Stefan Kühl, einem Soziologen, der jetzt, glaube ich, nach Bielefeld gerade einen Ruf bekommen hat, der sehr, auch sehr stark empirisch sagen Organisationsprozesse untersucht hat, auch das Projektmanagement von Entwicklungshilfeprojekten mal sehr genau unter die Lupe genommen hat und gegenübergestellt hat eben die hohe Intelligenz, die auf die Planung gelegt wird von Projekten und damit untersucht hat, was ist denn tatsächlich gemacht worden. Und das ist nicht deckungsgleich. Und er hat das unter einem berühmten Buchtitel, also diese Untersuchung veröffentlicht, die hat er das Regenmacherphänomen genannt. Und er sagt, das ist so ähnlich wie in Afrika, wenn es eben jetzt monatelang Trockenheit ist und die Ernte droht zu verdörren, Hungersnote drohen, dann wird der Regenmacher geholt und der trommelt und der Schamane macht irgendwie und der Dorfkral sitzt drumrum. Und natürlich kommt kein Regen dadurch, aber was erreicht wird, ist, dass ein gewisser Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft erreicht wird, ein Glaube, eine Orientierung erreicht wird, die es denen ermöglicht, länger diese Trockenheit zu überstehen oder irgendwas zu machen. Das heißt, also jetzt zurück auf die hohe Intelligenz, die in die Planung von Projekten gezeugt wird, die Zielbildung. Die Ziele werden oft gar nicht erreicht, werden ganz andere Ziele erreicht. Aber gleichwohl kann man nicht verzichten auf Zielbildung, auf Planung, weil das genau die Orientierung schafft, den Zusammenhalt schafft, in dem der erforderlich ist, damit eine Organisation überwintert oder übersommert oder über Trockenheiten hinwegkommt. Also genauso wie es zweifelhaft ist, ob Regenmacher wirklich Regen machen, das ist natürlich gar nicht zweifelhaft, ne? So ist es fragwürdig, ob die Prinzipien guten Organisationswandels, damit meint er insbesondere die Konzepte der sogenannten lernenden Organisation, die mir sehr sympathisch sind, die aber zum Teil jetzt auch schon wieder als Rezepte angewendet werden. Und dagegen wendet er sich. Ob die Rezepte ob die Prinzipien guten Organisationswandels zum Erfolg der geplanten Veränderungsmaßnahme führen. Das ist also fragwürdig. Aber sie halten im Moment radikaler Umbrüche das Gemeinwesen in Betrieben, Verwaltungen, Verbänden, ich füge hinzu Hochschulen oder eben auch in afrikanischen Dörfern zusammen. Und das heißt, die ganzen Konzepte, auch Mintzberg, soll man nicht als Rezept nehmen. Wir müssen letztlich irgendwie flexibel bleiben, uns gegenseitig in die Augen gucken können, selber unsere Intelligenz in solche Prozesse reinbringen und gemeinsam versuchen, was Gutes draus zu machen. Dann bleiben die Paradoxien erhalten, aber sie sind bearbeitbar. Dankeschön. Applaus